Ja, ich bin mit der Vorbereitung noch nicht ganz fertig, aber kleinen Moment. Den kennt er ja schon. Ich stelle mal den hin, den brauche ich gleich noch. Und ich habe hier noch was. Das ist ein Stein, der gehört eigentlich in den Tarn in Südfrankreich. Er ist schon seit ein paar Jahren bei mir und liegt jetzt bei uns im Garten. Und den brauche ich gleich auch noch. Ich lege ihn mal dazu. Ja, Gottes Masterplan. So ein Riesenwort. Ich habe vorhin, als die Zeugnisse kamen, da habe ich so gedacht, oh ja, Gottes Masterplan, der ist da. Und wir, Maria, wir brauchen manchmal jahrelang, bis es im Herzen ankommt. Und genau mit uns macht er seinen Masterplan. Ne? Das ist so das, da komme ich mir vor, immer wie jemand, das kann ich nicht alleine. Ja? Also da brauche ich einen, der es im Blick hat und der weiß, jetzt. Ja? Und der Zeit hat, der unendlich Zeit hat und weiß um uns und dass wir manches wirklich über Jahre erst verdauen müssen, bis es endlich raus darf. Aber es darf raus. Das ist schön. Ja, ich möchte, Masterplan habe ich die letzten beiden Verse aus dem vierten Epheser-Kapitel. Ich lese euch gleich vor. Ich möchte anfangen mit einer ganz kleinen, einem Brief eigentlich, den hat Dorothee Sölle an ihre Enkeltochter geschrieben, die mittlerweile erwachsen ist. Damals, was sie beschreibt, da war sie wohl noch ungefähr so. Und sie sagt, wir waren mal wieder im Urlaub und haben uns alte Kirchen angeguckt. Und die Enkeltochter, die Caroline, ist mit in die Kirche rein und hat geguckt und hat gesagt, kein Gott drin. Ja, solche Kirchen gibt's, wo Kinder sofort verstehen, kein Gott drin. Ja? Und so die Frage, auf was warten wir denn, wenn wir in eine Kirche gehen? Auf, ich kenne es aus dem Urlaub, in eine schöne Kathedrale. Das Erste ist, wenn es im Süden ist, da ist Schatten. Da ist Schatten und da ist Ruhe und da ist auf einmal eine ganz andere Welt. Und manchmal kommt so das Gespür, da ist Gott drin. So ganz wie ein Kind, was auf einmal sagen würde, ja, hier passt es. Oder hier spüre ich etwas. Hier ist Ruhe, hier ist Ansprache, hier ist das, was draußen ist, erstmal draußen. Hier ist Gott drin. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt für seinen Masterplan. Hier ist Gott drin. Ich lese nochmal die beiden Verse vor. Das ist Vers 15 und 16 aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefes. Dort heißt es, wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Zwei ganz unterschiedliche Verse. Da haben wir es jetzt. Man muss den 15 mal angucken. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten, in allem wachsen, bis wir ihn, Jesus, erreicht haben. unwahrscheinlich starke Worte drin. Worte, ja, wo ich sage, Liebe, wir kennen so ein Stück Liebe, wir kennen die starken Gefühle dort drin, wir kennen das für jemanden sein, wir kennen das ich will dich lieben, wir kennen auch das Verliebtsein mit seinen Facetten, die so wunderschön sind, aber ein riesengroßes Wort und daneben haben wir das mindestens genauso große Wort Wahrheit, wo wir, seit es Menschen gibt und seit Menschen denken, versuchen, daran herumzubasteln und es doch nicht fassen können. Und wir, und besonders auch ich, denke da oft, da begnüge ich mich lieber mit meiner Wirklichkeit. Die ist greifbar. Wahrheit, unendlich groß. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und es ist gut so, dass er es gesagt hat. Ich schaff's nicht. Wahrheit ist für mich zu groß. Ich weiß, was vor 20 Jahren für mich wahr war, ist heute oft nicht mehr wahr. Wahrheit ändert sich. Deshalb sage ich lieber Wirklichkeit. Die darf sich ändern. Und Wirklichkeit ist etwas zu greifen, heute und vielleicht noch für die nächste Woche. Und dann wird sich wieder was ändern, dann lebt das Leben weiter. Und in dem stecke ich drin. Jesus und Gott, Gott sei Dank nicht. Das unterscheidet uns ganz grundsätzlich. Und sein Masterplan, der kommt aus der Ecke. Aus der Ecke, dass er mehr ist als die Summe unserer Wirklichkeiten. Und dass er etwas für uns hier macht. Dann steht da noch, in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Ich werde immer stutzig, wenn es solche Worte gibt wie alles oder nichts, 100%, 0%. Ich denke immer, da kann man nicht drin leben. Leben werden wir irgendwo dazwischen. So an den Enden und am Anfang. Da ist zu wenig Menschsein drin. Und ich möchte Paulus gerne mal fragen, sag mal, warum hast du das so geschrieben? Wachsen, bis wir ihn erreicht haben, verstehe ich nicht. Wäre auch nicht mein Ziel. Wachsen, ja. Aber will ich Jesus erreichen und menschlich gedacht vielleicht sogar noch überholen? Wozu? Die andere Seite ist, Jesus selbst hat gesagt, ihr werdet größere Zeichen und Wunder tun, als ich sie getan habe, denn ich gehe zum Vater. Ich kann nur sagen, verstehe ich nicht. Und ich lasse es da mal stehen. Ich muss nicht alles verstehen. Was mir so durch den Kopf geht, ist, dass dieser Vers 15, dass das eine große Vision ist. Und oft brauchen wir eine Vision, damit wir wissen, wohin wollen wir uns denn ausrichten. Und eine Vision, die muss eigentlich so sein, dass ich nicht drankomme. Ja? Vielleicht da oben, wo ich so gerade nicht hinkomme. Da stehen die Visionen. Und im nächsten Vers, da wird die Vision mal ein Stück auf den Boden geholt. Gott sei Dank. Da wird es wieder griffiger. Der erste Satz ist für mich eine unwahrscheinliche Entlastung. Er, Christus, ist das Haupt. Ja? Puh. Muss ich nicht machen, was so in dem Vers 15 drinsteht. Mitmachen, ja, aber machen, nee. Ja, das macht er und das ist gut so. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und jetzt kommt das Wichtigste, und wird in Liebe aufgebaut. Wenn ich Christels Lied nochmal höre, da ist so eine Haltung drin. Ich will lernen von dir. Und in deiner Nähe fühle ich mich wohl. Und dann ist der Alltag mal für eine Weile draußen. Und da kann etwas passieren für heute, für das, was ansteht, für die nächsten Tage. Und das reicht. Und da kann ich die Liebe spüren, die von Jesus zu mir herüberströmt. Und zwar in einer Art, ich habe oft so den Vergleich, wenn ich Malea, eine Enkeltochter mit 5, wenn sie kommt, Opa, ja, und dann will sie was wissen oder erklärt mir ihre Welt. Ja, und da spüre ich meine Liebe zu ihr. Und ich habe nicht die Erwartung, dass sie das Leben versteht wie eine erwachsene Frau. Dafür ist sie 5. Aber ich spüre meine Liebe ihr gegenüber. Und ich spüre, dass das, was sie mit 5 kann, vollständig ausreicht für jetzt. Und dass sie darin lebt und wächst und sich geliebt weiß. Da wird Lieben ein bisschen bekannt und vielleicht auch ein bisschen machbar. Und ich glaube, wir als Menschen haben die Fähigkeit zu lieben. So hat uns Gott gemacht. Und das ist schon wunderbar. Und dann kommt noch was dazu, jetzt bin ich wieder beim Masterplan, dass er immer wieder seine Liebe reinschickt. Zur richtigen Zeit, im richtigen Maß. Und Liebe ist immer so etwas, das hat ganz viel mit Rückendeckung zu tun und auf der anderen Seite mit Herausforderung. Aber in einem Maß, wie ich es kann. Ja? Ich werde Malea nicht herausfordern in einem Maß, wie ich es mit einer 30-Jährigen machen könnte. Ja, sie ist 5. Und so kann Wachstum entstehen. Und so kann das Leben weitergehen. Und so kann sich Gemeinde aufbauen. Ein wichtiger Punkt steht noch drin, gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. So Gelenke, wir kennen es halt so typischerweise vom Ellenbogen und so. Gestern waren wir bei Siemens. Siemens hatte Tag der offenen Tür und wir konnten mal uns die medizinischen Geräte anschauen mit CT und ich habe keine Ahnung. Eins hat mich sehr angerührt und zwar war das etwas wie ein Chirurg, dann mit diesen Herzkathetern und solche Geschichten dann da rein kann und wie er das Ganze am Monitor macht. Und er hat ein riesengroßes Gerät gehabt mit vielen Gelenken, damit alle das, was so gedreht und gekippt und gemacht werden musste, dass das getan wurde, während der Patient fest auf einer Trage liegt. Alles andere muss beweglich sein, dass alles dort genau untersucht werden kann, beleuchtet werden kann. Ich weiß nicht, was gemacht werden kann. Das ganze Ding war, ich schätze mal, man brauchte dafür einen Raum von ungefähr 30 Quadratmetern. Ein Riesending, nur damit das eine beweglich war. Dann gab es einen Arm, der auch sehr beweglich war und alle diese Beweglichkeiten und alle diese Gelenke sorgen dafür, dass der Chirurg in Ruhe arbeiten kann. Braucht mindestens 30 Quadratmeter. Über Kosten, ich habe nicht gefragt, sie werden immens sein. Ja, Gelenk. Ich habe mal jetzt nachgelesen, unser Fuß, ich habe jetzt die Hand, weil man so besser sehen kann, der Fuß hat 40 Gelenke. Und die Gelenke, die haben alle ihren Sinn. Die Fußgelenke müssen unwahrscheinlich viel tragen. Sie müssen stoppen, sie müssen losgehen, sie müssen die Unebenheiten des Bodens egalisieren. Sie arbeiten in unterschiedliche Richtungen. Wenn das eine Gelenk so macht, zieht das andere zurück, damit es Stabilität gibt. Ja, und ich weiß nicht, was alles noch sein muss. 40 Gelenke auf so einem kleinen Stück. Ja? Ist noch eine Herausforderung für Siemens, das mal in klein hinzukriegen. Ja? Aber Gott sei Dank, es gibt das Große. Brauchen wir eben mehr Platz für. Aber so sind wir geschaffen. Ja, mit solchen Wunderwerken und in so einem Masterplan-Wunderwerk funktioniert auch Gemeinde. Und wir sind Teile davon. Teile, hier wird es beschrieben, Paulus beschreibt es als Gelenk, da wird es sehr deutlich, was wir tun können, wo wir unseren Platz haben. Und ich bleibe mal beim Fuß. Wir sind so oft an dem Gedanken, wir müssen alles einheitlich machen. Wenn wir mal in unseren Fuß reingucken, dann würde der Fuß sofort nicht mehr arbeiten können, wenn es nicht die Unterschiede gäbe und die Gegensätzlichkeiten. Ja, erst über die Spannung, die dadurch entsteht, und über das Gegensätzliche kommt etwas in Bewegung und macht etwas Sinn. Jetzt bin ich wieder froh, dass ich nicht dafür sorgen muss, dass der Leib Christi funktioniert. Er ist das Haupt. Und er geht mit uns um, in unseren Unterschiedlichkeiten, auch in unserem Anderssein, auch in unserem Andersdenken und auch in unserem Andersglauben. Und er kennt uns mit unseren Unterschiedlichkeiten und nutzt uns mit unseren Unterschiedlichkeiten. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen von Gemeinde. Und dann steht wieder das Letzte. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung. Eine der Herausforderungen, dass wir überlegen können, wo schätze ich meine Schwester und meinen Bruder noch, wenn sie anders glauben, wenn sie anders denken, wenn sie andere Wertvorstellungen haben. Wie viel Unterschied verträgt Gemeinde? Wie viel Unterschied will Jesus von uns? Und wie kann ich das schaffen, mehr mein Gegenüber in der Gemeinde zu sehen, als von Jesus genau so gewollt? Auch wenn mir das eine und andere nicht schmeckt oder auch wenn ich denke, das machst du falsch. Und hier glaubst du falsch. Jesus sagt, guck dir das noch mal in Liebe an. Ändert sich da was? Es geht sicherlich darum, auch zu klären, was ist denn richtig und falsch. Aber bleibt anschließend nach der Klärung der Fuß noch mobil oder wird er steif? Eine offene Frage. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir sie uns ab und zu mal anschauen. Ich kenne das von mir gut, dass ich viel lieber, wenn jemand anders denkt als ich, dass ich viel lieber und sehr schnell den anderen abwerte und sage, komm, ja, wissen ja, was kann aus Nazareth Gutes kommen, ja? Und hebe mich an und werte den anderen ab. Der Fuß wird darüber nicht glücklich sein. Ja, dann fehlt ihm vielleicht das Gegenstück, was zurückzieht oder was vorwärts bringt, während ich zurückziehe. Ja? Und die Bewegung, die Beweglichkeit ist darüber da, dass beides da ist und seinen Platz hat und gewollt ist, im Masterplan gewollt. Und die Lösung in Liebe aufgebaut. Das ist die riesengroße Herausforderung, denke ich, die wir haben, da das Maß zu finden. Was baut denn auf und wo kippt es? Und darüber viel Nähe zu Jesus zu haben und nachzufragen und nicht so schnell zu sein mit unserem Ach die und Ach der. Jetzt kommen wir zum Tarn, zum Stein. Der Ulrich Schaffer hat mal geschrieben, der Stein in der Luft, also wenn man einen Stein wirft, verhält sich anders als der Stein im Wasser, wenn er auf den Boden sinkt. Und doch ist es der gleiche Stein. Der Christus in mir ist nicht der Christus in dir. Und doch ist er es. Aber wo du fliegst, muss ich schwimmen. Und beides wird gebraucht. Ja? Für mich ist das so ein Punkt, wo ich mich dann mal wieder dran festhalten kann. Wenn ich sehe, ach, gerade fliege ich, dass ich weiß, es gibt jetzt viele Leute um mich rum, die müssen schwimmen. Und umgekehrt. Ich habe mal eine Ansichtskarte gehabt, da war die Silhouette von einem Segelboot drauf und darunter stand, wenn kein Wind geht, dann ruder. Und oft ist es so, bei einigen geht Wind und andere rudern. Und beides ist nötig und beides ist wichtig. In Liebe aufgebaut. Das ist der Masterplan. In Liebe heißt nicht immer alles durchgehen lassen. Aber in Liebe heißt zum Beispiel nicht abzuwerten, vielleicht mal nachzufragen. Warum denkst du so? Oder warum machst du das so und das nicht? Und mal bereit sein zu hören. Und mal bereit sein zu verstehen. Da kann mehr draus wachsen. Ich lege es mal wieder hier oben hin. Das ist ein Stein des Anstoßes. Gut so. Das ist. Ich habe noch einen zweiten. Manfred hat vorhin schon das Gedicht von der Hilde Domin vorgelesen mit dem Eimer. Das ist für mich, für mein Leben eins der Bilder, an die ich mich halten kann, auch in meinem Glauben. Ich sage es nochmal, weil das ziemlich schwer ist, die Hilde Domin, die schafft das, drei Elemente in einen kurzen Satz reinzupacken und da muss man anschließend wieder auseinander machen. Sie sagt, nimm den Eimer, trage dich hin. Trage dich hin. Wisse, du trägst dich zu Dürstenden. Und jetzt ganz wichtig, wisse, du bist nicht das Wasser. Du trägst nur den Eimer. Und dann tränke sie trotzdem. Und dann nimm den Eimer und jetzt kommt eine Wandlung voll mit dir zu dir zurück. Der Weg hin und zurück dauert ein Jahrzehnt. Kennt ihr das? Wenn ich für Gott gearbeitet habe, dann macht das was mit mir. Und auf dem Rückweg, da ist alles Wasser in dem Eimer für mich. Und das hat mich verändert. Und das hat mir Erkenntnisse gebracht. Und das hat mir gut getan. Und ich habe seine Liebe gespürt oder seine Kraft oder was es auch immer war. Und da kommt das zurück, wo ich tief überzeugt bin, dass Gott sich von uns nichts schenken lässt. Ja, und dass er uns reichlich gibt. Und wenn auch manchmal eine lange Durststrecke da war, bis ich den Eimer endlich dahin geschafft habe, wo er hin soll. Und auf dem Rückweg bekomme ich den Segen. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, dass ich mich anstrengen muss, um den Segen zu bekommen. Ich glaube, das ist einfach das, was passiert. Und das kann ich einfach so laufen lassen. In Liebe. Ich krieg den Segen doch. Ja, also das macht Gott. Und das macht er, weil er mich liebt und weil er will, dass ich wachse und dass ich ja auch dieses ich will lernen von dir und ich möchte ausruhen bei dir, dass das auch seinen Platz hat. Hilde Domin hat noch mal zum Schluss in ihrem Gedicht schreibt sie, der Weg hin und zurück dauert ein Jahrzehnt. Du kannst ihn 5 oder 6 Mal gehen in deinem Leben, vom 20. Lebensjahr angerechnet. Ja, also auch da wieder für mich so etwas, da ändert sich was. Es lohnt sich mal selber, wenn man schon ein gewisses Alter hat, mal rückwärts zu gucken. Wie war das denn vor 10 Jahren oder vor 20 oder vor 40? Was hat mich denn da angetrieben? Was habe ich denn damals von Gott bekommen, auch als Segen bekommen? Und was hat sich geändert? Und was heißt das heute für mich, wenn ich schon in Rente bin? Ja, und auch da, Jesus weiß, wohin ich gehöre, welchen Platz ich da habe, in welches Gelenk ich bin und welche Aufgabe ich habe. Auch das ändert sich immer wieder mal und das ist auch gut so. Und es ist auch mal viel und mal wenig und es braucht Pausen. Und das ist alles Bestandteil von dem Masterplan. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. Und auch das ist etwas, wo die Kraft, die mir zugemessen ist, wahrscheinlich montags eine andere ist als am Donnerstag. Und so ist es gut. Und manchmal habe ich keine Kraft und Gott sagt, mach mal Pause. Ja, ich melde mich wieder. Jetzt mach erst mal Pause. Du brauchst nicht heiß zu laufen. Ja? Sind auch andere da, die vielleicht überhaupt mal eine Möglichkeit bekommen müssen, auch mal was tun zu können. Und das ist auch etwas, was nicht von jetzt auf gleich geht. Das dauert auch. Ja, ich glaube, noch ein wichtiger Punkt. Wenn wir als Leib Christi, wir würden keinen Sinn haben und keinen Sinn machen, wenn es die Menschen um uns herum nicht gäbe. Die tollste Stereoanlage mitten in der Wüste macht keinen Sinn, wenn ihr keiner zuhört. Ja, sie kann noch so gut sein, es macht keinen Sinn. Es braucht also das Außen. Und wir werden wahrgenommen von den Menschen um uns herum. Wir werden gesehen. Ich habe so eine Erinnerung, wir singen ja im Barbershop-Chor und haben immer wieder mal ein Coaching. Und eins der ersten Coachings, da sagte er, ihr müsst dran denken, wenn ihr auftretet, ihr seid nicht im Radio, ihr seid im Fernsehen. Das heißt, alles, was ihr macht, was ihr singt, wie ihr auftretet, alles ist zu sehen. Es ist nicht nur das Lied und es ist nicht nur die Stimme. Ja? Also, ihr seid im Fernsehen, verhaltet euch entsprechend. Das war so damals die Sache und dann kann man natürlich auch üben. Ja? Aber eben, ich will damit keinen Druck aufbauen. Ich will nur zeigen, wir werden wahrgenommen. Wir werden wahrgenommen und zwar als ganzer Mensch. Von Menschen um uns herum. Ich habe ein Bild vor Augen. Wir waren vor einigen Jahren, Christel und ich, wir waren an der Nordsee in Urlaub und waren im Watt unterwegs. Und es war, ich weiß nicht mehr, ob es auflaufendes oder ablaufendes Wasser war. Jedenfalls standen eine Menge Pfützen und die Abendsonne, die schien auf uns und warf lange Schatten. Und wir waren, oder ich habe Christel vor Augen, Christel war gespiegelt in der Pfütze. Ja, also ich sah zwei. Christel hat sich nicht als zwei gefühlt. Ich habe zwei gesehen. Ja, und da ist ein Unterschied, was ich glaube, was andere an mir wahrnehmen und was andere tatsächlich an mir wahrnehmen. Und das ist auch wieder gefärbt durch das, was in dem anderen Menschen gerade ist, welche Gedanken er im Kopf hat, was sie oder er braucht. Das ist unterschiedlich. Und an mir wird vielleicht etwas ganz anderes gesehen, als ich annehme. Und da geht es wiederum dahin, er ist der Kopf. Jesus weiß das. Und was wir machen können, ist uns so zu verhalten, wie wir sind. Wenn ich mich so verhalte, dass ich zum Beispiel dafür sorge, dass ich alles richtig oder perfekt mache, dann kann es sein, dass die Menschen um mich herum das an mir sehen. Und ich glaube nicht, dass das anziehend ist. Das schafft Abstand. Ja? Wie ein Mensch empfunden. Da geht es darum. Und wir als Menschen, wir sind nicht perfekt, aber wir sind Mensch. Und wenn wir auch dann noch Menschen sind mit Christus in uns und wir in ihm, dann fängt da an, etwas durchzuscheinen, was wir gar nicht so unbedingt beeinflussen können. Wir können das vielleicht ein bisschen Acht drauf haben. Aber auch da denke ich, so zu sein, authentisch, wie wir sind, das wird auch wahrgenommen. Ich gebe euch keine Garantie dafür. Das ist das, was ich glaube. Ja? Ich sage das deshalb, ich muss mich da nicht unwahrscheinlich anstrengen. Ja? Wenn ich mich unwahrscheinlich anstrenge, verkrampfe ich. Und das hilft nicht weiter. Ich glaube, gut ist zu wissen, ich werde wahrgenommen. Und ich kann mir überlegen, was kann ich denn tun? Welches kleine Stück kann ich denn tun, wenn ich merke oder wenn ich weiß, Ich bin ein Gelenk im Leib Christi. Was kann ich tun, dass ich die Liebe in mir vielleicht ein bisschen blank putze, dass sie mehr scheint? Ja? Viel mehr muss ich da, glaube ich, gar nicht machen. Oder dass ich einfach damit rechne, ich werde wahrgenommen. Und Jesus ist der, der oft die, wir nennen es schnell, Zufälle fügt. Und dass mich die eine Person besonders wahrnimmt und sie kann es gerade da brauchen, das kann ich nicht steuern. Gott kann steuern, Jesus kann steuern und das macht er. Und er ist in dieser Situation perfekt. Und er darf es auch. Uns als Menschen steht es irgendwo nicht zu. Das sprengt unseren menschlichen Rahmen und wir müssen es nicht sein. Ich kriege gerade einen Blick, guck mal auf die Uhr. Das mache ich auch. Ich möchte hier auch zum Schluss kommen und mal anregen, mal eine Minute Zeit zu nehmen und etwas darüber nachzudenken, was bin ich denn als Gelenk hier zum Beispiel in Forchheim in der Gemeinde? Wie geht es mir denn gerade? Bin ich eher überfordert oder bin ich eher unterfordert? Könnte mal was Neues kommen? Oder soll das Alte noch was bleiben? Und auch mal ganz unbefangen fragen, Jesus, was denkst du denn gerade darüber? Ja, und das Ganze mal locker. Ja, und uns mal Zeit nehmen und vielleicht, dass dann noch der eine und der andere ein kurzes Gebet spricht. Ich werde es dann abschließen. Lass uns einen Moment still sein.